In Deutschland bleiben heute die Geschäfte zu. Viele Arbeitnehmer haben frei und auch die Selbstständigen können sich vielleicht sogar ein langes Wochenende gönnen. Der Feiertag macht's möglich. Was macht man mit so viel Freizeit? Seit 1997 haben muslimische Gemeinden in Deutschland ein Angebot. Sie nennen es den Tag der offenen Moschee. In hunderten Einrichtungen können Muslime, Christen, Nicht- oder Andersgläubige zusammenkommen und sich über den Islam und die Einrichtung vor Ort informieren. Tag der Deutschen Einheit ist Tag der Deutschen Moschee. Wir begrüßen dazu Seyran Ateş. Sie gründete und leitet eine Moschee in Berlin. Sie ist Imamin für die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Frau Ateş, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Muslime und Nicht-Muslime kommen zusammen. Das ist so die Idealvorstellung am heutigen Tag. Wie haben Sie diese Tage der offenen Moschee bislang erlebt?
Nun, seit 2017 pflegen wir am 3. Oktober, weil es eben der Tag der Deutschen Einheit ist und ein deutscher Nationalfeiertag, die Moschee zu schließen. Ich empfinde diese Einrichtung von gewissen Moscheen, dass sie diesen Tag der Deutschen Einheit für sich gekapert haben, als eine sehr unpassende Praxis, die im Grunde genommen den Fokus dann auf die Moscheen lenkt und auf den Islam und diese Moscheen, diese ganz besonderen Moscheen, und sich verabschieden sozusagen von dem Land, in dem sie sich befinden, und in ihren Ländern, aus denen sie kommen, würden sie so etwas niemals akzeptieren, dass an einem großen und wichtigen Nationalfeiertag sich eine religiöse Minderheit erlaubt, dies dann zu ihrem Tag zu erklären. Deshalb ist unsere Moschee am 3. Oktober geschlossen. Das erklären wir jedes Jahr und das haben wir dieses Jahr auch wieder per Newsletter. Und das steht auch an unserer Tür. Wir finden, dass den Tag der offenen Moschee können Sie an anderen Tagen machen.
Nun bietet es sich vielleicht deswegen an, weil es eben ein Feiertag ist. Dieselbe Diskussion hätte man ja auch bei anderen Feiertagen. Also Ostermontag wäre vielleicht jetzt noch ein bisschen...
Ja, nein, warum machen Sie das denn an einem Feiertag? Also die Moscheen sind ja in der Regel an einem Freitag sowieso für das Freitagsgebet geöffnet. Da laden die allermeisten gar nicht Andersgläubige ein. Da dürfen nur Muslime hin. Also dann sollen sie sich doch mitten im Jahr, da gibt es viele Samstage und Sonntage, sollen sie sich die doch aussuchen. Es gibt genug Wochenenden, an denen sie sagen können, hier an diesem Tag machen wir Tag der offenen Moschee. Und da gibt es keine Kollision.
Die praktisch offizielle Erklärung ist ja, dass die Muslime ein Zeichen setzen wollen, dass sie eben angekommen sind in Deutschland und dass sie Deutschland selber mitgestalten wollen. Und da passt das doch dann eigentlich ganz gut, wenn es zum Nationalfeiertag ist.
Tut mir leid, also auch das überzeugt nicht, denn an diesem Tag haben wir die Herausforderungen der Wiedervereinigung tatsächlich als Thema, die da wirklich noch lange nicht bearbeitet sind und uns das nach wie vor bewegt. Und da muss jetzt nicht eine muslimische Minderheit, vor allem aus den Moscheen, die sich daran beteiligen, kommt ja das ganze Jahr über nicht besonders viel Positives und Integratives Deutschland gegenüber, sondern man verschließt sich im Grunde genommen vieler Themen. Und plötzlich an diesem Tag meinen sie dann zu sagen, okay, wir sind Teil Deutschlands, aber aus ihrer Perspektive betrachtet. Also ich sehe auch diese Gemeinden, die da mitmachen, politisch sehr kritisch.
Sie sprachen davon, dass Ihr Eindruck ist, dass die Gemeinden, die sich jetzt an diesem Tag der offenen Moschee beteiligen, sonst aber nicht besonders viel Positives für das Zusammenleben leisten würden. Können Sie die kategorisieren? Kann man das so sagen, das ist jetzt genau dieser Flügel des Islams in Deutschland?
Ja, das sind sehr konservative. Und wenn man sich die Moscheelisten einfach mal anschaut, kann man sich auch mal den Spaß machen oder die Zeit nehmen über das ganze Jahr, wenn beispielsweise islamistische Terroranschläge waren oder eben Konflikte mit muslimischen jungen Männern auf den Straßen, wie sich diese Gemeinden nun geäußert haben. Also man kann sich durchaus mal auch dann die Zeit nehmen, die großen Organisationen anzuschauen, wie eben DITIB oder Zentralrat der Muslime und Islamrat, die an der Deutschen Islamkonferenz auch teilnehmen und dort auch hofiert werden. Man kann sich doch einfach mal die Zeit nehmen und gucken, was sie über das ganze Jahr für die deutsche Einheit machen und für die Integration in Deutschland und auch mit all den Problemen, die wir aktuell haben, mit toxischen jungen Männern, die sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen und so weiter durchführen in ganz Deutschland. Und wir das als Thema haben, höre ich von all diesen Leuten, die jetzt am Tag der offenen Moschee an unserem Nationalfeiertag plötzlich sagen, naja, wir machen Zeichen für die Integration. Ich würde mir wünschen, dass sie das eben jeden Tag machen und sowohl in den Schulen als auch auf den Straßen dann einfach lauter werden.
Dass es in Deutschland Parallelgesellschaften gibt, ist ja eigentlich kein Geheimnis. Gerade in Innenstadtbezirken wie Neukölln, Moabit, Wedding ist das schon seit Jahrzehnten so. Jetzt könnte man ja sagen, Da hat sich jetzt eine Gruppe gebildet seit Jahrzehnten und das ist eine Parallelgesellschaft, die verstetigt sich auch so und wir müssen einfach damit leben, dass das so passiert. Man könnte aber auch sagen, es wird noch konservativer und es könnte ja eines Tages auch mit dem Erwachsenen anzahlmäßig der Muslime in Deutschland etwas für die Gesamtbevölkerung machen. Also radikal muslimische Kinder setzen den Ramadan in Schulen um. Der Druck wird stärker, verschleiert zu gehen. Frauenrechte schwinden. Glauben Sie, dass das tatsächlich auch die bio-deutsche Mehrheitsgesellschaft treffen wird?
Das tut doch jetzt schon. Also an sehr vielen Schulen wird Halal-Essen ausgegeben und Kinder, die Wurst mitbringen, was nicht eindeutig Rind oder sonst wie koscheres oder Halal ist, werden gemobbt. So diese Realität darf man nicht aus den Augen verlieren. Und vor allem ist das wirklich absolut nicht in Ordnung, diese Probleme nicht anzusprechen, was ja passiert, und unter den Teppich zu kehren, weil man Angst hat, die Rechten zu bedienen, vor allem die AfD zu bedienen, das ist ja der Standardsatz. Also dann kommt sofort die Rassismuskeule und die Islamfeindlichkeitskeule auch mir gegenüber. Also ich werde als Islamfeindin beschrieben, wenn ich sage, ich finde das kritisch, wenn Kindern suggeriert wird, das ist in Ordnung, dass du in der Schulzeit fastest. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich bin Muslimin, meine Eltern sind Muslime. Sie haben uns verboten, während der Schulzeit zu fasten, weil sie gesagt haben, ihr geht in die Schule, ihr seid Kinder, ihr seid noch viel zu jung, um darüber selbst zu entscheiden, was es bedeutet zu fasten, nämlich den religiösen Hintergrund. Und dann zum anderen, ihr seid noch im Wachstum, ihr braucht Nahrung, Wasser, euer Kopf muss funktionieren für die Schule. All das höre ich kaum in den Debatten und auch eben von diesen ganzen Moscheen, die da lauthals jetzt den 3. Oktober gekapert haben für sich, ja, höre ich nicht einmal im ganzen Jahr irgendwelche Sätze darüber, ja, Kinder bitte nicht fasten, Eltern sollen vernünftig sein, die Kinder sollen sich in der Schule auf die Schule konzentrieren, die Bildungen sollen aufhören, geschlechtergetrennt sitzen zu wollen oder in geschlechtergetrennten Räumen zu sein. Also ich höre keine Kritik über die Hochschulgruppen, die da geschlechtergetrennt sitzen. All das erwarte ich. Also es kann doch nicht sein, dass eine religiöse Gruppe sich so viel Raum nimmt mit der Rassismus- und Religionsfeindlichkeitskeule und Islamfeindlichkeitskeule und die Gesellschaft guckt zu und denkt sich, okay, wir haben lange darüber diskutiert, haben wir Parallelgesellschaften oder nicht und jetzt sehen wir es langsam ein, ja, haben wir vielleicht doch Parallelgesellschaften und wieder so im Schneckentempo sich Gedanken darüber macht, was wir mit diesen Parallelgesellschaften machen, während aus diesen Parallelgesellschaften heraus ein Extremismus sehr aggressiv die Idee verfolgt, ja, und das ist keine Verschwörungsidee oder Theorie von irgendwelchen rechtsgeleiteten und rechtsextremistischen Deutschen. Nein, das sagen Ihnen und werden Ihnen auch ganz, ganz viele Muslime sagen, aus diesen Familien und aus diesen Gruppen. Diese Irren in dieser muslimischen Gemeinschaft haben wirklich die Vorstellung, Deutschland zu islamisieren. Und deshalb gibt es ganz einfach die Sorge, dass die deutsche Gesellschaft von innen her verändert werden soll.
Aber es gibt ja auch immer gute Argumente. Also wenn das Essen in der Schule nicht halal ist, dann können halt 82% der Kinder da nichts essen. Oder wenn die Mädchen keinen Burkini im Schwimmunterricht tragen können, dann können sie halt nicht schwimmen.
Auch nur Schutzbehauptung und gar nicht belegt. Also das ist ja eine Erzählung auch wieder von einer Minderheit. Ich komme aus einer muslimischen Großfamilie. Also ich kann Ihnen sagen, bei all den Menschen, die wir kennen, wir sind seit 1968, 69 in Deutschland. Also da würde ich mal behaupten, dass die Studien, die wir privat und in unserem Umfeld gemacht haben, handfester sind und aussagekräftiger als diese Erzählungen, die man überall in den Medien teilweise liest oder auch verbreitet wird von einer weißen deutschen Gesellschaft, vor allem die das unterstützt von extremistischen Muslimen. Die allermeisten Menschen wollen oder kaufen gar nicht Halal. Also das ist genauso wie mit dem Bio-Essen. Fragen Sie doch mal, wie viele Prozent der Menschen isst wirklich Bio? Also so muss man das vergleichen. Wie viele sind wirklich dahinter, dass sie zu Hause auch Halal essen? Also in der Schule wird dann, weil man sagt, okay, das sind 80% Muslime, also biete ich Halal an, weil 4 Kinder das gewollt haben. Machen Sie doch mal diese Recherche. Wie viele dann zu Hause tatsächlich auch durchgehen, Halal einkaufen und Halal essen?
Würden Sie so weit gehen, dass man da gar keinen Kompromiss machen darf? Also man darf auch nicht einem oder zwei Mädchen im Schwimmunterricht jetzt ein Burkini erlauben, weil sie dadurch Druck ausüben auf die anderen Mädchen, dass die anderen Mädchen quasi unrein sind und falsch sind, wenn sie das nicht tragen.
Genau, das Thema wollte ich jetzt auch noch anschneiden. Also Sie haben ja das als zweites Beispiel genannt. Als Neunjährige habe ich dann in der Schule schwimmen gelernt. Also es wurde mir gesagt, als ich 9 Jahre alt war, okay, das ist jetzt in der 4. Klasse, wir machen Schwimmunterricht. Habe ich mir einen Zettel bekommen, was wir alles mitnehmen müssen. Damit bin ich nach Hause gegangen und meine Mama ist mit mir einkaufen gegangen und hat mir die Frage gestellt, ob ich ein Bikini oder einen Badeanzug kaufen will oder soll. Und ich habe gesagt, naja, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache pink. Ja, die Farbe war mir wichtig. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass es für die kleinen Mädchen wichtig ist, dass sie schwimmen lernen. Und dass es für sie wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen in dem, was sie anziehen und sie sich in ihrem Körper auch wohlfühlen. Wenn man den kleinen Mädchen schon erzählt, dass der Körper sexualisiert ist, weil Jungs diesen Körper sehen und deshalb verhüllt werden müssen, sind wir politisch in einem ganz anderen Feld, ganz anderen Thema. Und genau das passiert. Während die Gastarbeitergeneration meiner Eltern, ihre Kinder, trotz, dass sie Muslime waren, haben sie nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass die Kinder jetzt plötzlich Burkinis tragen sollten. Also muss man sich doch heute mal die Frage stellen, wann ist diese Ganzkörperverhüllung von den Kindern tatsächlich aufgekommen und wer hat das durchgesetzt? Und was ist mit den türkischen Gastarbeitern gewesen, die aus der Türkei kamen und ihre Kinder ganz einfach zum Biounterricht, zum Schwimmunterricht, Sportunterricht geschickt haben, so wie die deutschen Kinder auch. Also absolut der Tradition und dem, was eine Schule auch ausmacht, anpassend, ja? Auch in der Türkei sind wir, wenn wir im Urlaub waren, im Badeanzug oder Bikini. Ich habe mein ganzes Kindheits- und Teenagerleben nur Bikinis getragen. Ja, das war nicht einmal ein Thema.
Sie haben ja auch von Rechtsradikalismus oder Rassismus gesprochen. Deswegen abschließend hätte ich gerne noch eine Einschätzung von Ihnen. Auf sozialen Medien gibt es etliche Videos von großen muslimischen Zuwanderergruppen, die den öffentlichen Raum nutzen. Allein in dieser Woche habe ich Männeransammlungen in Hamburg oder Großfamilien mit vielen versteuerten Frauen am Timmendorfer Strand im Video gesehen. Weiße Deutsche sieht man dann nur vereinzelt. Wenn das Menschen verunsichert, wenn es sie wütend macht, und wenn sie das nicht wollen, was man ja in den Kommentarspalten eindeutig so sieht, ist das Rassismus, ist das Fremdenfeindlichkeit?
Wenn diese Gruppen sich immer mehr Raum nehmen und sich auch entsprechend verbreiten, dann denke ich ganz oft an die Reden von Erdogan beispielsweise und vielen anderen islamistischen Herrschern auch, die sagen, geht überall hin mit euren Verschleierungen und haltet euch nicht zurück, geht in diese Gesellschaft, nehmt teil an Leben, seid im öffentlichen Raum, seid sichtbar, damit die Leute sich an euch gewöhnen. Und zwar in dem Sinne von, nehmt euch den Raum. Es findet eine Verdrängung statt. Also es gibt Menschen, die in diesen Parallelgesellschaften, also nicht nur in bestimmten Bezirken, sondern inzwischen diese Gruppierung an einem Strand oder dort, dann sich so ausbreiten, dass andere gar keine Chance haben. Das heißt, wenn jetzt eine Frau alleine dorthin gehen wollen würde und sich im Bikini dahinlegen oder wenn es sogar ein Strand ist, wo es oben ohne möglich wäre, dann ist das jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich. Und das sollen wir dann einfach so kritiklos hinnehmen? Das finde ich nicht in Ordnung. Man darf wenigstens mal darüber debattieren und sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr dadurch so viel Raum nimmt. Also ihr müsst auch die Kritik akzeptieren, dass wir das nicht in Ordnung finden, so wie ihr euch verhaltet.
Am Tag der Deutschen Einheit wird auch der Tag der offenen Moscheen begangen. Wir sprachen Seyran Ateş, Initiatorin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Frau Ateş, vielen Dank.
Danke Ihnen auch, Herr Golme.